Wir dürfen also die Schraube nicht überdrehen, sondern müssen mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl in den nächsten Monaten vorangehen. Das erfordert sicherlich sehr viele tagesaktuelle und kurzfristige Maßnahmen, denn planbar ist im Moment wenig.
Electrified, der Podcast. An dieser Stelle treffen wir regelmäßig spannende Visionäre und Macher zu einem inspirierenden Gedankenaustausch. Wir sprechen über Themen, die uns bewegen. Über Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität. Und das immer vor dem Hintergrund des Wunsches nach Veränderung. Dies ist der Podcast von Electrified, dem Magazin für Mobilität, Nachhaltigkeit und Digitales. Schön, dass Sie dabei sind.
Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Tibber. Der Strompreis schwankt stündlich und ist niedrig, wenn sich viel Strom aus Erneuerbaren im Netz befindet. Der Stromanbieter Tibber hilft mit dynamischen Tarifen und smarter App, von dieser Dynamik zu profitieren. Kundinnen zahlen immer nur, was der Strom tatsächlich kostet. Mit Smart Meter oder digitalem Zähler plus Tibbers eigenem Stromtracker Pulse können intensive Verbräuche, etwa das Laden eines E-Autos, sogar gezielt in die günstigen grünen Stunden gelegt werden. Tibber, mehr als nur Strom.
Die Energiekrise belastet nicht nur die Privathaushalte, sondern auch die Unternehmen in Deutschland. Mit seinem dritten Entlastungspaket in Höhe von 65 Milliarden Euro hat die Bundesregierung angesichts der stark gestiegenen Energie- und Lebenshaltungskosten die Belastung für die Bevölkerung versucht damit abzumildern. Teil des Entlastungspaketes ist auch eine Strompreisbremse. Doch reicht das? Darüber und den Weg von ZF in die Klimaneutralität, darüber wollen wir uns heute mit Wolf-Henning Scheider unterhalten. Er ist Vorstandsvorsitzender von ZF. Der Friedrichshafener Konzern gehört zu den weltweit 5 größten Zulieferern. ZF hat bereits früh die Weichen gestellt, sich bis 2030 unabhängig von den fossilen Energien zu machen. Bis 2040 will man zur Klimaneutralität gekommen sein. Herr Scheider, ich freue mich sehr, dass wir heute zu Gast sein dürfen hier in Friedrichshafen. Wir sind im 6. Stock Ihrer Firmenzentrale und wir schauen auf den Bodensee. Ein wirklich sehr, sehr schöner Blick. Danke, dass ich die Zeit nehme, Herr Scheider.
Herzlich willkommen bei uns, Herr Mertens.
Vielen Dank. Der Energie- und Handelskammertag hat gerade davor gewarnt, dass es Energieengpässe geben dürfte in Deutschland. Haben Sie auch diese Befürchtung, obwohl wir eine Notfallreserve haben werden von 2 Atomkraftwerken bis April?
Wir stellen uns darauf ein. Ja, wir bereiten uns vor. Es ist natürlich der Blick in die Glaskugel. Genaues kann man nicht abschätzen. Und deswegen ist es umso wichtiger, in Szenarien zu denken. Und wir bereiten alle Standorte darauf vor, erstens Energie zu sparen im Bereich zweistelliger Einsparungen und zweitens auch Abschaltungen in Notfallplänen vorauszusehen, damit wir maximal unsere Produktion aufrecht erhalten können. Aber man muss sich auf alle Eventualitäten jetzt einstellen.
Sie sprechen vom zweistelligen Einsparpotenzial. Wie viel soll es denn genau werden?
Wir nehmen uns kurzfristig vor, dass wir über 20% reduzieren. Das ist in einem kurzzeitigen Perspektive ist es auch möglich, durch den Winter zu kommen. Ja, da gibt es diverse Maßnahmen, wie zum Beispiel die simple Form der Heizkostenreduzierung durch Absenkung der Temperaturen. Und auch Veränderungen von Prozessen, das ist nicht nachhaltig möglich. Aber für den Winter kann man bis zu 20 oder sogar etwas über 20% erreichen.
Sie haben das eben schon gesagt, Sie haben also schon Worst-Case-Szenarien für den Winter letztlich aufgesetzt, falls es wirklich zu einer Energieknappheit kommen sollte. So hatte ich das gerade richtig verstanden?
Absolut. Das ist natürlich erforderlich, ja, denn die Zeichen sind ja so, dass wir Maßnahmen an allen Standorten haben. Und deswegen hat sich jedes Werk von uns individuell und auch jeder Standort in Deutschland und weiteren Ländern, die von der Energiekrise besonders betroffen sind, auf Szenarien vorbereitet mit eben Maßnahmen und auch Notfallplänen.
Im Zuge des Atomausstiegs hätten eigentlich Ende des Jahres alle 3 deutschen Kernkraftwerke ihren Betrieb einstellen sollen. Jetzt gibt es die Notfallreserve, also bis April sollen mindestens 2 weiterlaufen. Die FDP und auch die Union sagen, wir müssten eigentlich alle 3 weiterlaufen lassen. Sind Sie auch dieser Überzeugung?
Ich erinnere mich, dass ich im Studium war, als die Atomkraft-Nein-Danke-Aufkleber auf den Autos waren. Das heißt, das ist schon einige Jahrzehnte her. Und wenn man jetzt in so einer schwierigen Lage ist, dann kann ich nicht nachvollziehen, warum wir nicht drei Kraftwerke einige Monate voll am Netz halten sollten, damit wir eben gut durch den Winter kommen und dann mit besserer Planbarkeit unsere Energie wieder auf solide Füße stellen. Für mich ist die Diskussion etwas überraschend und andere Länder haben die Entscheidung längst getroffen. Ich hoffe, dass man hier die Raison kurzfristig dann wieder einführt und die Energie sichert.
Aber ist das nicht gegebenenfalls eine Möglichkeit, dazu zu kommen, dass es doch nicht zum Atomausstieg kommt, dass es durch diesen Weiterbetrieb am Ende des Tages heißt, okay, wir müssen jetzt einfach doch weiterhin auf die Atomkraft setzen? Dass das ein Trugschluss sein kann, zeigt ja ein Blick nach Frankreich, wo das mit der Atomkraft jetzt momentan nicht funktioniert, auch aufgrund des Klimawandels. Und da ist die Frage, ist das dann wirklich das probate Mittel?
Dazu bin ich jetzt nicht Experte genug in der Energiepolitik. Das ist Sache der Politik, das zu regeln, eine nachhaltige Energieaufstellung zu erzeugen. Fakt ist, dass wir bei ZF maximal auf erneuerbare Energien setzen und die Energiewende für den Konzern für die nächsten Jahre klar im Blick haben, auch eine ganz klare Roadmap dahinter haben, wie wir zu CO2-Neutralität kommen. Natürlich dann abhängig von den Maßnahmen, die ja heute sehr politisch gesteuert sind, um den Energiemix der nächsten Jahre zu gestalten.
Sie sprechen diese ambitionierten Klimaziele gerade an, die sich ZF gesetzt hat. Dazu gehört ja auch, dass die bereits 2030 ihren Stromverbrauch aus Erneuerbaren bestreiten wollen. Hilft Ihnen diese frühzeitige Festlegung zur Klimaneutralität? Ich hatte es eingangs gesagt, dieses Ziel soll 2040 erreicht sein, schon heute besser durch die Energiekrise zu kommen, als es möglicherweise der Fall gewesen wäre, wenn Sie nicht vor 4 Jahren war es, den Weg der Nachhaltigkeit beschritten haben?
Ach, die aktuelle Situation ist schon eine enorme Herausforderung. Und die langfristigen Maßnahmen, die wir eingeleitet haben, helfen uns nur gering zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, wir wollen bis 2025 40% unseres Energiebedarfs und auch unserer gesamten CO2-Emissionen reduziert haben bis 2030 im Scope 1 bis 2. Also das, was wir selber unmittelbar als Unternehmen verursachen, bis 80% Unternehmen bis 2040, einschließlich des Scopes 3, also mit den Produkten in ihrer Nutzungsphase auf Null kommen. Da sind jetzt die Maßnahmen vielleicht eine Möglichkeit, um zu üben, wie es noch schneller gehen kann. Ja, aber es ist schon ein Unterschied jetzt in der akuten Maßnahmenliste im Vergleich zu dem, was wir mittelfristig umsetzen. Denn dazu erfordert es ja schon, dass wir CO2-neutrale Ställe beziehen, dass wir die Windkraft, dass wir die Solarkraft nachhaltig beziehen, teilweise auch selber aufbauen. Das geht nicht über Nacht.
Zu dem Thema Wind- und Solarenergie möchte ich ein bisschen später kommen. Ich würde ganz gerne noch bei den gestiegenen Energiekosten bleiben. Kann man beziffern, und ich gehe davon aus, dass Sie das haben modellieren lassen oder ausrechnen lassen, was die Mehrkosten für Sie sind durch die derzeitigen Strom- und Energiekosten für Ihr Unternehmen?
Auch wenn Sie richtig beziffern, kann man das nicht, denn Sie haben ja massive Ausschläge gerade in den letzten Tagen vor unserem Interview gesehen, bis zu 1.000 Euro für die Megawattstunde und wir kommen von 36 im letzten Jahr. Das heißt, diese extremen Ausschläge, die werden uns wahrscheinlich noch eine Zeit lang begleiten. Insofern kann man schwer prognostizieren, wie die Energiepreise im nächsten Jahr aussehen. Aber Fakt ist, sie werden uns massiv belasten, ja, und werden natürlich ein großer Teil der Inflation sein, mit der wir gerade grundsätzlich zu kämpfen haben.
Betroffen davon, von den Energiepreisen, sind nicht nur so große Unternehmen wie Sie. Insbesondere kleine und mittelgroße Unternehmen sind sogar in ihrer Existenz bedroht. Glauben Sie, dass das eingangs zitierte Entlastungspaket, das dritte mittlerweile der Bundesregierung, reicht, um diese Unternehmen zu schützen?
Das ist schwer abschätzbar. Es ist natürlich erstmal positiv zu kommentieren, dass die Regierung hier sehr aktiv, sehr kurzfristig Maßnahmen einleitet. Das ist sicherlich positiv, um diese unvorhergesehenen Spitzen zu mildern, die sonst Unternehmen aus dem Markt nehmen würde, zumal an mancher Stelle ja die Marktmechanismen gerade nicht funktionieren können. Insofern begrüßen wir das. Ob es reicht? Das ist schwer abzuschätzen.
Wie gehen Sie denn mit den Mehrkosten um? Reichen Sie die 1:1 an Ihre Kunden weiter? Die Zuliefererindustrie ist ja eine Industrie, die häufig in Anführungszeichen ausgequetscht wird von der Autoindustrie, mit den Preisen gedeckelt wird. Was bedeutet das jetzt für die Preisgestaltung von Ihnen und für Ihre Kundschaft?
Es gibt zu Preiserhöhungen keine Alternative.
Lassen Sie uns über die Belastung für die Bürger und Bürgerinnen reden. Gestern gab es den Arbeitgebertag in Berlin. Dort hat Bundeskanzler Olaf Scholz auch noch mal dazu ermutigt, die Unternehmen dazu ermutigt, ihren Beschäftigten Sonderzahlungen zu leisten aufgrund der hohen Energiekosten. Wie geht das Unternehmen ZF mit solchen Sachen um? Macht man sich darüber Gedanken?
Grundsätzlich haben wir im Moment eine horrende Belastung aus den verschiedensten Bereichen. Das ging los mit Rohstoffen. Wir haben die Logistikketten, die inzwischen zu horrenden Mehrkosten führen. Wir haben gerade über Energie gesprochen. Wir werden aufgrund der Inflationssituation auch mit erhöhten Lohnforderungen konfrontiert, die wahrscheinlich auch zu höheren Abschlüssen führen werden in den diversen Regionen. Insofern kämpfen wir in Summe mit einem Bündel an Inflation. Und man muss jetzt schon sehen, wo die Belastungsgrenze ist. Sie haben es ja eben schon angesprochen, dass viele kleinere Unternehmen jetzt schon dort sind. Und auch für ein großes Unternehmen wie ZF ist das nicht einfach endlos weiter auszuweiten. Zumal wir ja jetzt auch schon Preiserhöhungen in durchaus signifikanter Form bei einigen Fahrzeugen sehen. Das heißt, unsere Kunden reagieren, müssen reagieren. Und wir kommen hier in einen Dominoeffekt, dass irgendwann der Verbraucher auch sagt, die Produkte werden mir zu teuer. Das wiederum kann sich auf die Volkswirtschaft ausschlagen und uns in die Rezession führen, von der inzwischen schon jeder spricht. Wir dürfen also die Schraube nicht überdrehen, sondern müssen mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl in den nächsten Monaten vorangehen. Das erfordert sicherlich sehr viele tagesaktuelle und kurzfristige Maßnahmen, denn planbar ist im Moment wenig.
Wir diskutieren ja in der letzten Zeit oder in den letzten Wochen sehr viel über eine Übergewinnsteuer. Jetzt scheint es sie ja zu geben, möglicherweise unter einem anderen Namen als Übergewinnsteuer. Die FDP hatte sich ja lange dagegen gewehrt. Brauchen wir sie?
Für ZDF betrifft uns das nicht und in den anderen Sektoren möchte ich das nicht kommentieren, weil auch meine Expertise dort nicht tief genug geht, um das in geeigneter Form dann zu kommentieren zu können.
Ich glaube, die nächste Frage können Sie aber beantworten. Hätten Sie sich weitergehende Maßnahmen im Entlastungspaket gewünscht, beispielsweise die Abschaffung der Strompreisbildung, wonach ja das teuerste Kraftwerk, in den meisten Fällen dann Gaskraftwerke, den Preis bestimmen, der an den Strombörsen dann halt entscheidend ist?
Also wir sehen sicherlich im Moment in einer solchen Krise, dass eine bereits massive Regulierung von bestimmten Märkten dann in Krisensituationen dazu führen, dass Marktmechanismen überhaupt nicht mehr funktionieren können und damit weitere Regulierungen erforderlich sind, um das Ganze wieder zu stabilisieren. Am Ende müssen wir wieder in Richtung von Marktmechanismen kommen. Und ich glaube, das ist durchaus auch ein Warnzeichen jetzt, dass manche Schritte aus vorherigen Jahren nicht immer ganz krisengerecht durchdacht waren. Manchmal braucht man eben eine solche Situation, um das zu erkennen. Und nach vorne hin sind sicherlich einige Maßnahmen erforderlich, um diese Märkte wieder zu stabilisieren.
Sie hatten das Thema Rezession eben bereits angesprochen. Das IFO-Institut hatte in seiner letzten Prognose gesagt, dass das Wirtschaftswachstum für dieses Jahr halt in Deutschland nur noch bei 1,6% liegen wird. Und für 2023 wurde die Prognose signifikant nochmals gesenkt. Stehen wir vor einer Rezession? Und nicht nur das IFO-Institut geht davon aus, dass es eine Rezession geben wird. Auch andere Wirtschaftsforschungsinstitute sind dieser Auffassung.
Gut, ist immer die Frage, wie lange man in einen Rückgang der Wirtschaft geht. Wir bei ZDF rechnen damit, dass im vierten Quartal und auch im Anfang 2023 der Rückgang stattfinden wird. Aufgrund der aktuellen hohen Preissteigerungen, Konsumerverunsicherungen gehen wir fest davon aus. Ab wann nennt man eine Rezession eine Rezession? Ja, das ist zu früh, das zu beurteilen. Aber wir werden sicherlich einige Monate in eine rückläufige Wirtschaft laufen.
Was bedeutet denn das alles für Ihre Beschäftigten? Ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen überhaupt eine Beschäftigungssicherung gibt. Müssen Sie sich da momentan Gedanken machen, gegebenenfalls Ihre Mitarbeiterzahl zu reduzieren, ob der gestiegenen Kosten und der Wirtschaftsaussichten, die auf Sie zukommen?
Gut, grundsätzlich haben wir bei ZDF einen sehr guten Konsens und auch Prozess des Dialogs eingeführt, ja, mit den Zukunftsbildern, haben dafür auch vor 2 Jahren einen Tarifvertrag zwischen ZDF und den Gewerkschaften verabredet, der sich sehr bewährt hat, weil man an den Standorten sehr intensiv über die Zukunft und da spreche ich vor allem jetzt die Transformation an in Richtung Elektromobilität. Aber das hilft natürlich auch, wenn man diesen Gesprächsdialog aufrecht hat, auch in Zeiten wie diesen, dass es möglicherweise rückläufige Produktionen gibt in den nächsten Monaten. Insofern werden wir das im Dialog lösen, so wie wir das in der Vergangenheit geschafft haben. Denken Sie an die großen Corona-Einbrüchen. Da haben Sie von ZDF wenig gehört. Das haben wir lautlos im Haus, im Dialog haben wir das gemeistert. Und die Möglichkeit sehe ich auch für eine nächste schwierige Phase wieder. Mhm.
Gestern am Arbeitgebertag, den ich eben bereits angesprochen hatte, hatte Arbeitgeberpräsident Dulger davon gesprochen, dass er sich sorgt um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Sind Sie auch sehr besorgt mit Bezug auf dem, was da auf Sie zukommt?
Das ist ein Thema auf unserer Tagesordnung. Wir diskutieren das auch ZDF intern. Wenn Europa in eine Phase kommt, dass wir weitaus höhere zum Beispiel Energiekosten haben, und das ist sicherlich das, was am naheliegendsten gerade ist, dann geht das in die Wettbewerbsfähigkeit der Produktion in Europa. Wir sind auch bei ZDF Teil des Exportweltmeisters Deutschland, in dem auch wir aus Europa, aus Deutschland nach wie vor sehr viel exportieren und überproportional zu anderen Regionen steigende Kosten hier in unserem Heimatmarkt werden unsere Wettbewerbsfähigkeit schmälern. Und das muss diskutiert werden.
Was bedeutet das denn alles für die Gesellschaft in Deutschland? AfD und Linke haben ja gerade einen sogenannten heißen Herbst schon angekündigt und wollen gegen die Energiepolitik der Regierung protestieren. Ist die Energiekrise hier geeignet, die Gesellschaft zu spalten? Beim Blick ins Ausland sehen wir in Tschechien beispielsweise schon Proteste.
Das glaube ich nicht, denn letztendlich sind wir jetzt in einer Situation, die aus klaren Gründen entstanden ist, die so sicherlich auch nicht umfassend vorhersehbar war. Und ich habe den Eindruck, dass der Großteil der Bevölkerung das auch versteht. Mhm. Ja, und es geht jetzt darum, Lösungen zu erarbeiten. Das ist nicht trivial. Manche Maßnahmen scheinen kurzfristig gedacht zu sein. Ich begrüße Sie trotzdem, weil Sie zumindest erstmal uns auf den Weg einer Maßnahmenorientierung und Lösungsorientierung bringen. Das ist gut. Wir werden sicherlich noch suchen müssen, wo dann der mittelfristige, langfristige Weg tatsächlich ist. Aber ich habe den Eindruck, dass die Bevölkerung das zunächst auch zum großen Teilen versteht. Das ist im extremen Spektrum immer auch Unzufriedenheit gibt. Das gehört zur Demokratie. Das wird mich aber nicht beunruhigen.
Wäre diese Krise wirklich nicht vermeidbar gewesen? Gut, den Angriffskrieg Russland konnte niemand vorhersehen. Aber die Abhängigkeit von der Energie, die wir beziehen aus Russland, schon, hätten wir also viel, viel eher auf erneuerbare Energien setzen müssen. Gut, im Nachgang ist man immer schlauer, aber jeder weiß, dass der Ausbau sehr, sehr schleppend in den letzten 16 Jahren vorangegangen war.
Sie haben meine Antwort vorweggenommen. Im Nachhinein sind wir schlauer. Weiter möchte ich es nicht kommentieren. Wir sind gerade bei ZDF immer sehr vorwärtsorientiert, schauen nach vorne, versuchen eben mit der Situation umzugehen und Lösungen für unser Unternehmen und unsere Lieferanten und unsere Kunden herbeizuführen.
Dann lassen Sie uns über das Thema der Klimaneutralität sprechen. Ich habe mir angeschaut, was Ihre Wettbewerber in diesem Kontext tun. Bosch hat sich auch dieses Ziel gesetzt und hat es bereits 2020 erreicht. Ist man hier bei Ihnen mit dem Ziel 2040 nicht ambitioniert genug oder macht Bosch da irgendwas anders als Sie?
Ja, im Gegenteil. Als wir vor 4 Jahren das Ziel der Klimaneutralität 2040 öffentlich bekannt gegeben haben, waren wir Vorläufer. Weil bei deutschen Unternehmen, auch bei europäischen Unternehmen. Und wir machen das durch Überzeugung. Wir orientieren uns da weniger am Wettbewerb. Wir orientieren uns an der Notwendigkeit, dass wir unseren Beitrag bringen. Und wir haben ganz bewusst gesagt, wir wollen schneller als das europäische Ziel 2045, 2050, wollen wir schneller in die totale Klimaneutralität kommen. Und das vor allem auch auf dem Weg dahin ohne Zertifikate, ja, sondern mit tatsächlichen Maßnahmen, die eine echte Reduktion bedeuten. Das ist der Weg von ZF, und zwar in Scope 1 und 2. Wir haben dann den Scope 3, das ist der schwierigste, nämlich unsere Produkte in der Nutzung CO2-neutral zu bekommen. Auch hier gehen wir jetzt wieder einen sehr aggressiven Weg. Zusammen mit Polestar wollen wir bereits 2030, Polestar möchte ein Fahrzeug, das komplett CO2-neutral ist. ZF hat sich hier als Partner in das Projekt mit eingeklinkt, und wir wollen da zeigen, dass wir auch sehr schnell unsere gesamte Produktwelt in die CO2-Neutralität bekommen können. Ich sehe uns nach wie vor als Frontrunner. Warum wollen wir Frontrunner sein? Weil es motiviert unsere Mitarbeiter. Inzwischen sind unsere Kunden eigentlich alle dabei, dass sie das sogar von uns fordern. Das war, als wir es verkündet haben, noch nicht der Fall. Aber es motiviert auch unsere Mitarbeiter, wenn wir leisten unseren Beitrag.
Sie sagen gerade selbst, Sie setzen auf keine Zertifikate beziehungsweise auch Offsets. Davon gehe ich aus. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, halt zu kompensieren. Wie problematisch ist denn für Sie der Weg von Konkurrenten, die dann halt hier in Anführungszeichen Greenwashing betreiben, indem sie halt dann wirklich auf Zertifikate und andere Kompensationsmaßnahmen gehen. Macht das für Sie Sinn?
Ich möchte das nicht kommentieren. Wir gehen unseren Weg, und wir gehen den Weg der tatsächlichen CO2-Neutralisierung, ja, für ZF. Damit fühlen wir uns wohl. Das ist das Einzige, was wir meinen, dass wir gegenüber unseren Mitarbeitern und auch der Öffentlichkeit vertreten können. Ja, und auf dem Weg sind wir inzwischen. Wir haben klare Reduzierungen in den Standorten, ja, nachhaltig jedes Jahr 2%. Ja, das ergibt dann über 10 Jahre 20%. Da merkt man, aha, es bleibt noch sehr viel übrig. Wir haben inzwischen ein sehr, sehr großes Abkommen mit einem CO2-neutralen Stahlerzeuger geschlossen. Stahl und Aluminium sind bei uns im Produktprogramm nach wie vor auch in 10, 15 Jahren noch die großen CO2-Erzeuger. Das heißt, dort haben wir bereits ganz konkrete Schritte eingeleitet, wie wir in die CO2-Neutralität kommen. Wir sind mit den Power Purchase Agreements sind wir dabei, uns an quasi Windparks indirekt zu beteiligen. Was natürlich nahe liegt, da ZF auch Lieferant für die Windpark und für die Windindustrie ist, und wollen damit eben klar unsere Energie CO2-Neutralität auf dem Pfad erreichen. Also wir sehen uns da auf dem Weg, aber ich muss auch ganz klar sagen, als wir es vor 4 Jahren veröffentlicht haben, da hatten wir noch viele Fragezeichen und manche Themen hatten überhaupt keine Lösung. Ja. Inzwischen beispielsweise den großen Abschluss, den wir für CO2-neutralen Stahl abgeschlossen haben, den wir dann ab 2025 bekommen, das war vor 4 Jahren noch nicht absehbar. Das heißt, mit diesem Weg ein ambitioniertes Ziel zu setzen und nicht alle Fragen gelöst zu haben, kommen wir über die Zeit zu den Lösungen. Und das macht mich sehr zuversichtlich, dass das auch ein realistisches Ziel war, das wir erreichen werden.
Worin liegen denn zur Erreichung dieser Reduktionsziele, die Sie sich gesetzt haben, bis 2030 halt die 80% Reduktion im Vergleich zu 2090? Wo sind da die größten Herausforderungen für Sie auf dem Weg dahin? Ist es erstmal die Bereitstellung von ausreichend grünem Strom, von Produkten wie grünem Stahl, von H2Green, das haben Sie gerade angesprochen. Wo sind da wirklich so die, ja, was macht das schwierig für Sie?
Die Herausforderungen liegen nach wie vor im Gasverbrauch, ja, denn wir haben immer noch auch für Produkte der Elektromobilität in einer Gehäuseproduktion zum Beispiel Härtereien, die sehr energieintensiv sind, ja, die in der Vergangenheit vor allem mit Gas betrieben wurden. Ja. Das heißt, den vollständigen Ersatz von solchen fossilen Treibstoffen dann zum Beispiel auf Strom, dann wieder dafür zu sorgen, dass diese erforderliche Strommenge auch tatsächlich aus Erneuerbaren kommt. Also die ganzen Ketten von den fossilen Kraftstoffen umzustellen, das ist eine Herausforderung. Und in der Nutzung der Fahrzeuge eben Aluminium, Stahl als die beiden großen Bereiche, ja, dass unsere Lieferanten komplett CO2-neutral sind. Und das bedeutet, dass wir neue Unternehmen unterstützen müssen, die diese Mengen an CO2-neutral erzeugtem Aluminium und Stahl überhaupt herstellen. Das heißt, wir unterstützen gerade Startups, damit das auch Realität wird.
Ich muss mir gerade noch mal die Mengen anschauen. Das hatte ich mir rausgesprochen bei H2Green, den grünen Stahl, den Sie gerade ansprechen. Das ist von 2025 bis 2032 sind es jährlich 250.000 Tonnen. Und das entspricht dem aktuellen Stahlbedarf von 10%. Woher sollen die anderen 90% dann kommen, die gegebenenfalls notwendig sind, um Ende des Tages oder bis 2040 das Ziel der Klimaneutralität so zu erreichen? Ist es ein Problem, ausreichende Mengen von beispielsweise grünen Stahl zu bekommen momentan, weil die Nachfrage, glaube ich, das Angebot übersteigt.
Deswegen ist es so wichtig, früh zu sein, schnell zu sein. Ja? Und als wir den Vertrag mit H2 Steel geschlossen haben, waren wir der größte Kunde für dieses Startup. Mhm. Und das zeigt, dass wir eben sehr schnell, sehr frühzeitig die Verträge generieren. Jetzt sind ja auch unsere etablierten Lieferanten dabei, ihre Produktion entsprechend umzustellen. Ja. Das heißt, wir bauen eine Roadmap auf, die mit dem Ziel der 2030 und 2040er Ziele komplett kongruent sind. Und die bisher abgedeckten 10% ist ein erster sehr, sehr guter Einstieg. Und es werden jetzt auch in Kürze weitere folgen.
Das heißt, wie viel wollen Sie da? Also zu 100%?
Zu 100%.
Und das allerspätestens bis 2040 demnach.
2040 werden unsere Materialien zu 100% CO2-neutral produziert sein.
Wie schaut es denn eigentlich mit der Eigenstromproduktion halt aus? Sie haben weltweit Werke. Ich glaube, es gibt Werke, die teilweise auf Solar schon setzen und auf Windkraft. Ist das etwas, was da eine Rolle spielt? Oder ist das vom Anteil zu marginal, als dass das halt für die Gesamtrechnung eine Rolle spielen kann?
Grundsätzlich möchten wir nicht davon abweichen, dass man den Strombezug von Spezialisten bekommt. Ja, das wollen ja nicht ohne Not unsere Wertschöpfungstiefe erhöhen, insbesondere in solche Themen. Es gibt aber Bereiche, da macht es einfach Sinn, ja, wie zum Beispiel eine der größten Solaranlagen in Deutschland in unserem Schweinfurter Werk. Nicht? Da hat sich es einfach angeboten, dass man eine gute Fläche für eine Solaranlage hatte. Und solche Beispiele gibt es zunehmend auch an anderen Standorten von ZF. Aber es ist nicht das Ziel, dass wir energieautark werden wollen, sondern wir setzen weiterhin auf Partnerschaft. Allerdings mit diesen Power Purchase Agreements auch so, dass wir quasi die Finanz-, die Investitionskraft mitbieten, damit zum Beispiel Windparks, Solarparks überhaupt erst entstehen können. Und im Gegensatz zu sonstigen Investitionsrechnungen, die auf eine relativ zügige Amortisationszeit zählen, haben wir bei diesen Projekten die Amortisationszeiten unserer Investitionsrechnungen deutlich verlängert. Das, was Sie erwarten, erst nach vielen Jahren einen Return on Invest, wenn wir solche Verträge abschließen oder eben auch solche Startups oder Windparks, Solarparks unterstützen.
Deutschland hat sich ja selbst sehr ambitionierte Klimaschutzziele gesetzt, nachdem das Klimaschutzgesetz halt erneuert werden musste nach einer Klage von Umweltschützern. Das Ziel, es sind jetzt 80% Erneuerbare bis 2030. In 2021 lag der Anteil gerade mal, ich habe das nochmal nachgeschlagen, bei 41, ein bisschen über 41%. Halten Sie dieses Ausbauziel von bis zu 80% Status quo für realistisch?
Ich finde es gut, dass es ein anspruchsvolles Ziel gibt. ZF denkt immer in Szenarien. Aus meiner Sicht wäre es fahrlässig, wenn wir nur darauf setzen würden, dass das auch so kommt. sondern wir müssen uns Alternativen offen halten. Und das machen wir auch. Spielen die Frage, was wäre, wenn es nicht so ist, durch. Und wenn man die aktuelle Situation sieht, dann gibt es ja auf einmal Störgrößen, wenn ich es mal so nennen darf, die durchaus den Pfad auch noch so weit stören könnten, dass das Ziel am Ende nicht erreicht wird. Insofern müssen wir alle alternativen Wege ausschöpfen und auch bei ZDF uns darauf einstellen, wie wir denn unser eigenes Ziel erreichen, wenn eben das nationale Ziel es doch nicht schaffen sollte.
Sie haben es gerade selber eben angesprochen, das ZDF-Getrieb für Windkraftanlagen herstellt. Sehen Sie schon eine steigende Nachfrage nach diesen Getrieben für Windkraftanlagen? Das ist aufgrund der, wir haben ja einen Solarbooster und verschiedene Booster für den Ausbau der Erneuerbaren, dass sich das bei Ihnen in den Aufträgen auch schon niederschlägt, dass es jetzt eine deutlich stärkere Nachfrage gibt?
Nein, leider ganz und gar nicht. Ja, wir müssten quasi ab sofort in eine dreifache Installationsrate von Windenergieanlagen kommen, damit das national verkündete Ziel erreicht wird. Und das quasi ab morgen, wenn wir es dann erst in einiger Zeit immer noch schaffen wollen, dann müsste sich sogar vervierfachen. Die Auftragseingänge sind überhaupt nicht da. Die Genehmigungsprozesse, die immer noch zu kompliziert sind, führen noch nicht dazu, dass eben die Anlagen ausgebaut werden können. ZDF hat mit einem Kunden dazu beigetragen, dass es jetzt eine große 15-Megawatt-Anlage für Wind gibt. Das sind Anlagen, da kann eine Windkraftanlage bis zu 20.000 Haushalte versorgen. Also das sind schon tolle technologische Möglichkeiten, die wir jetzt erstellt haben. Aber die Genehmigung, dass wir in Ost- und Nordsee mit diesen Anlagen große Windparks aufbauen können, die sind nicht da. Insofern, nein, der Pfad ist noch nicht nachhaltig aufgebaut.
Haben Sie den Eindruck, dass momentan durch die Energiekrise das Thema Klimaschutz ein bisschen in den Hintergrund rutscht? Wir reden über Verlängerung von Kohleausstieg, wir reden davon, AKWs länger zu betreiben. Das hätte es eigentlich vor dieser Energiekrise nicht gegeben, eine solche Diskussion.
Ich glaube, man darf die kurzfristige Maßnahmensicht nicht vermischen mit der langfristigen, auch mit dem langfristigen politischen Wille. Der ist durchaus da. Ich habe nicht den Eindruck, dass die Politik diesen Pfad verlassen will, wenn wir auch kurzfristig eben andere Maßnahmen erreichen müssen, sondern es geht jetzt tatsächlich darum, die Genehmigungsverfahren weiter zu erleichtern, den Ausbau zu beschleunigen. Es geht ja vor allem auch um die Netzinfrastruktur. Ja, wann sind die Hochspannungskabel verfügbar, um Strom, der zum Beispiel offshore generiert wird, weil da ist das größte Potenzial, ja, in Offshore-Anlagen, wenn ich über Wind spreche, dass dann auch die Netze dastehen. Da hängt es häufig an Genehmigungen, an Baufortschritten. Das ist jetzt zu tun und es fehlt noch der Blick, dass das tatsächlich realisierbar ist. Aber noch ist es nicht zu spät, aber es muss kurzfristig deutlich beschleunigt werden.
Also vor dem Hintergrund dessen, dass wir jetzt über eine Versorgungssicherheit diskutieren, die momentan ja in Frage gestellt und eingeschränkt ist, muss es da einfach dieses Ausbautempo geben, was ursprünglich mal vorgesehen war und was sich auch in den Zielen 2030 der Bundesregierung niederschlägt. Und diese Genehmigungsverfahren haben Sie angesprochen. Ist es wirklich primär halt der Aspekt der Genehmigungsverfahren bei der Windkraft? Leitungsnetze ist ein anderes Thema, was Sie gerade thematisiert haben. Dann haben wir diese 1000 Meter Abstands. Das sind ja Sachen, die alle nicht sonderlich förderlich waren in der Vergangenheit, um die Windkraft zu befördern.
Sie haben recht. Wenn man alle Elemente gerade zusammenzählt, also Genehmigungen, Flächenbedarfe, Netzwerke, bei Erneuerern sprechen wir immer über Solar oder über Wind, Kraftwerke, die bei Nacht und bei Flaute arbeiten, ja, dieses ganze System aufzustellen, parallel dazu den erhöhten Strombedarf durch insbesondere durch Datenzentren und auch die Elektromobilität bei Abschaltung von Atomkraftwerken zu erreichen, kann einen skeptisch machen, dass wir das erreichen. von ZDF-Seite werden wir alles dran setzen, unseren Beitrag zu liefern. Die Erreichbarkeit wird eine horrende Herausforderung.
Wie reagieren denn Ihre Mitarbeitenden im Unternehmen auf diese Nachhaltigkeitsstrategie, die Sie vor 4 Jahren gestellt haben? Ist es schwierig, sie mitzunehmen, oder ist es gar nicht so, dass man, weil die Mitarbeitenden erkennen, hey, das erleben wir tagtäglich, Hitzewellen, es ist klar, dass wir was tun müssen, oder ist es durchaus ein Spagat, den Sie da begehen müssen?
Nein, bei ZDF ist es Teil der Strategie Next Generation Mobility. Wir haben das, unser gesamtes CO2-Neutralitätsprogramm unter das Stichwort Acting Now gesetzt. Ja? Also, dass wir alle gemeinsam vorangehen, jeder in seinen Möglichkeiten für CO2-Neutralität sorgt. Wir haben ganz strukturierte Programme inzwischen dahinter aufgebaut, die von den Mitarbeitern mit hoher Motivation aufgegriffen werden. Es gibt viele Vorschläge, die begeistern. Wir haben einmal im Jahr unsere internen Awards, da kommen tolle Ideen bei hoch, ja, wie man eben Ideen umsetzen kann. Ich sehe es als einen Motivator für die ZDFler, dass wir dort vorneweg laufen und man auch spürt, dass wir konsequent in der Umsetzungsphase sind.
Ich würde das Thema von Polestar gerne aufgreifen, was Sie bereits angeschnitten haben. Sie sind ja der erste Tier-1-Zulieferer, der sich daran beteiligt, an diesem Projekt bis 2030 ein CO2-neutrales Fahrzeug bauen zu wollen. Ich habe mit Thomas Ingenlatt auf der IAA darüber gesprochen und er sagt selbst, dass das erstmal nur eine Vision sei, bis 2030 das hinzubekommen. Er weiß selbst nicht, ob das funktioniert, aber man muss sich eine Vision setzen, um auch irgendwas erreichen zu können. Mangelt es der deutschen Autoindustrie, wir sprechen ja bei Polestar von einem schwedischen oder chinesisch-schwedischen Hersteller, fehlt es der deutschen Autoindustrie ein bisschen an diesen Visionen?
Nein, das glaube ich nicht. Denn der Fortschritt in der deutschen Autoindustrie hin zur Elektromobilität ist ja phänomenal. Ja, wenn man sieht, wie viele Fahrzeuge, wie viele Konzepte, wie radikale Entwicklungsabteilungen umgeschaltet wurden, ja, auf die neuen Programme, wie Strategien ganzer Hersteller inzwischen auf dieser CO2-neutralen Technologie der Elektromobilität stehen. Da ist Beeindruckendes in den letzten Jahren entstanden. Und trotzdem hat der Polestar-Chef recht. 2030 ist es eine Challenge, ist es eine Herausforderung. Und genau das brauchen wir ja. Denn es ist machbar. Ich bin da überzeugt. Und deswegen sind wir auch eingestiegen in das Projekt, in Einzelprojekten das zu erreichen. Das ist es eben immer. Ja? Aber wenn man Einzelprojekte dann auch konsequent durchführt, dann lernt man enorm. Und dann ergeben sich auf einmal Öffnungskorridore, auf denen man erkennt, wie man die gesamte Branche drehen kann. Und das war im Prinzip das Gleiche, was wir vor 4 Jahren mit unserer CO2-Neutralität gemacht haben. Ich hatte es Ihnen ja vorhin schon gesagt, als ich die veröffentlicht habe, hatte ich auch noch nicht alle Pläne auf dem Tisch. Wir wussten es auch noch nicht, wie es geht. Heute ist immer noch nicht alles gelöst, aber wir haben den Lösungsraum deutlich, deutlich verbreitert. Und insofern, ich bin überzeugt, wir schaffen das, 2030 dieses Auto mit Polestar zusammen hinzubekommen. Aber wir werden bei weitem noch nicht unser gesamtes Programm umgestellt haben.
Sie selbst sprechen sich ja für Technologieoffenheit aus. Wenn Sie sich die Autoindustrie anschauen in Deutschland, sind die Karten da im Pkw-Bereich und darauf liegt ja die Betonung, im Pkw-Bereich nicht längst Richtung Elektromobilität gefallen?
Absolut. Ich sehe für Europa die Elektromobilität als die Lösung. Es war auch politisch vorgegeben. Wir haben ja die Diskussion lange geführt, ob wir die anderen Technologien, ob die den Raum bekommen. Sie haben ihn nicht bekommen von der Politik. Trotzdem werden wir weiter an ihnen arbeiten, denn die Welt ist groß und es gibt andere Regionen. Aber der Pkw ist aus ZDF-Sicht ganz klar auf batterieelektrische Mobilität gesetzt. Und im Lkw sind wir überzeugt, dass es auch die Brennstoffzelle geben wird. Deswegen gibt es auch von ZDF eine Brennstoffzelleninitiative. Wir werden auf der IAA auch eine weitere Partnerschaft dazu verkünden, mit der wir zeigen, dass wir es ernst meinen mit Brennstoffzelle für den Truck. Aber wir fokussieren uns auch. Deswegen im Truck beides, Batterie und Brennstoffzelle, im Pkw für uns hauptsächlich die Batterie.
Die deutsche Autoindustrie hat sich ja sehr lange mit dem Thema Brennstoffzelle schwer getan. Nun setzt BMW wieder darauf. Ist das nicht reichlich spät? Hyundai hat ein Auto im Angebot, Toyota sowieso schon mit dem Mirai. Und jetzt will BMW den Weg im Pkw-Bereich gehen. Ist das etwas, was Sie verwundert?
Nein, überhaupt nicht. Denn manche Technologien haben schon viele Prototypen erlebt. Und das Entscheidende ist ja, dass der Gesamt-Business Case steht. Das heißt, der Kraftstoff ein attraktives Preisniveau erreicht, die Technologie tatsächlich so erprobt ist, dass sie in allen klimatischen und sonstigen Bedingungen, die erforderlich sind, auch wirklich funktionieren. Ja, und Kleinstserien sind nun mal kein Durchbruch, ja, sondern es erfordert oft lange Jahre von Ingenieurskunst, um es eben wirklich so serienreif zu machen, dass man das auch in großer Serie produzieren kann. Und dann gehört die Infrastruktur dazu. Ja, deswegen bin ich für Europa außerordentlich skeptisch. Aber es gibt Regionen in der Welt, die eben die Wasserstoffinfrastruktur so fördern, dass es für den einen oder anderen Autohersteller wahrscheinlich Sinn machen wird, wenn er in diesen Ländern präsent sein will, dass er ein Fahrzeug im Angebot haben muss.
Welche Rolle spielt die Elektromobilität im Schwerlastverkehr? Ist das etwas, was vernachlässigbar ist?
Nein, wir sehen die E-Mobilität zu 100%, aber eben die E-Mobilität batterieelektrisch betrieben sehen wir auch mit einem signifikanten Anteil, also durchaus in der Hälfte der Fahrzeuge. Warum? Der Schwerlastverkehr ist zu einem Großteil, zu über 50%, auf der Strecke von 400 Kilometer pro Tag unterwegs. Denken Sie an die typischen Logistik-Hub-to-Hub-Fahrzeuge, ja, von den großen Paketdienstleistern zum Beispiel, ja, die in der Regel eine durchschnittliche Reichweite von 400 Kilometer in der Nacht fahren, um dann eben das nächste Paketzentrum zu erreichen. Das sind typische Use Cases, bei denen wir die Batterieelektrik als vorteilhaft sehen. Die Fahrzeuge haben dann auch die Möglichkeit, im Hub wieder geladen zu werden. Die Zeit ist vorhanden. Anders ist es natürlich im Langstreckenverkehr, der aber eben nur einen gewissen Anteil hat, der deutlich unter 50% liegt. Also Hamburg-Genua ist mit der Batterie schwer zu erreichen. Und das sind die Bereiche, weshalb wir die Brennstoffzelle sehen. Denken Sie genauso an Reisebusse. Ja, ZF hat ja ein Projekt, das auch öffentlich gefördert wird, an dem auch Flixbus beteiligt ist, der große Busreiseanbieter, um einen Brennstoffzellenbus serienreif zu machen. Das wird sich nicht mit der Batterie realisieren. Dann wiederum, wenn man an die Stadt denkt, die sehen wir als 100% batterieelektrisch. Also die ganzen, ich sag mal, 7,5 Tonner, die Stadt versorgen, die werden batterieelektrisch werden.
Welche Rolle spielen E-Fuels? Ich ziele da natürlich auf den neuen VW-Chef Oliver Blume ab, der ja hier Unterstützung erfährt von der FDP und sich lange deshalb gegen einen Verbrenner ausgestemmt hatte, bis das jetzt gegebenenfalls einen Zusatz finden wird. Bis, glaube ich, 2025 soll das der Fall sein. Macht eine Diskussion über E-Fuels im Pkw-Bereich überhaupt Sinn, wenn man sich die Energiebilanz anschaut, die ja desaströs ist?
Eine Diskussion macht immer Sinn. Und auch daran zu arbeiten mit Forschungs- und Entwicklungsteams macht immer Sinn, solange man nicht eindeutig bewiesen hat, dass es nicht funktionieren sollte. Denn wir haben auf allen Pfaden so horrende Herausforderungen. Bei der batterieelektrischen Mobilität, wir haben schon darüber gesprochen, geht es darum, überhaupt die Volumina in Serie zu bekommen. Ja, es geht ja gar nicht nur um die Fertigungseinrichtungen, die investiert werden müssen, ja, Antriebe, Batterien, sondern es geht auch um die Rohstoffe, die verfügbar sein müssen. Wir kommen dann in die Komplexität der gesamten Infrastruktur, die da sein muss. Es geht dann in die Stromerzeugung, die da sein muss. Und natürlich sind wir alle auf dem Weg und arbeiten daran, dass er realisiert wird. Aber es könnte ja sein, dass es eben doch nicht ganz funktioniert. Und insofern halte ich es für vollkommen richtig, dass man die alternativen Wege so weit treibt, dass man ihr Potenzial tatsächlich tief durchdrungen hat. Und warum sollte es nicht passieren, dass auch selbst in der Chemie bei der Erzeugung von E-Fuels noch Durchbrüche erreicht werden können, die Kosten deutlich reduzieren? Das heißt, das Interesse aufrechtzuerhalten, ja, und einer Technologie den Raum geben, ist in jedem Fall richtig. Die Frage ist eben, wie viel wir investieren in diese Felder. Und bei ZF ist das bei E-Fuels ein sehr, sehr kleiner Teil. Ja, wir fokussieren uns schon sehr stark auf den Mainstream. Aber ich halte es für richtig, dass man technologische Pfade nicht abkappt.
Mit Blick auf die Verkehrswende hat ZF lange davon gesprochen, dass man auch Angebote machen will. Und dazu gehörte der People Mover. Da ist es ja ein bisschen ruhig geworden. Transdev ist, glaube ich, Sie korrigieren mich da bitte, der Einzige, der einen People Mover da halt im Einsatz hat. Haben Sie das Potenzial da falsch eingeschätzt?
Ganz im Gegenteil. Der People Mover ist für uns ein Projekt, das wir mit unveränderter Kraft voranbringen. Und die aktuellen Diskussionen über autonomes Fahren bestätigen uns aus meiner Sicht sogar, dass wir den richtigen Pfad eingeschlagen haben. Denn wir sind ja einen ganz anderen Weg gegangen als Startups oder mit hohem Kapital ausgestattete Technologiefirmen, die versucht haben, das Robotaxi in einem Schritt hinzubekommen. Unser Weg war ja, dass wir die Komplexität, in der so ein Fahrzeug autonom fährt, Schritt für Schritt steigern. Und das von Ihnen angesprochene Projekt in Rotterdam ist eben zunächst mal auf einer quasi abgesperrten Fahrspur, ja, die die Sicherheit ermöglicht, weil eben nicht die komplette Komplexität der Stadt sofort auf dieser Fahrspur stattfindet und unser automatisches System sich dort eben zurechtfindet. Der nächste Schritt ist, dass wir in den sogenannten Mixed Traffic gehen. Das wollen wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren erreichen. Und neben dem Kunden Transdev haben wir eine Partnerschaft mit der Deutschen Bahn und der Hamburger Hochbahn. Ja. Also es sind nur 2 Beispiele von mehreren Kunden. Es gibt einen sehr großen nicht-europäischen Kunden, mit dem wir gerade intensiv im Gespräch sind, der das Potenzial hat, in mehreren Städten solche People Mover in den Betrieb zu nehmen. Und insofern gehen wir konsequent unseren Weg, die Komplexitätsfähigkeit des Systems im gemischten Verkehr weiter auszubauen und hoffentlich eben in 2 bis 3 Jahren zum Beispiel an Flughäfen, zum Beispiel in bestimmten beruhigteren Bereichen einer Stadt schon voll autonom fahren zu können. Und darüber hinaus ist es für ZF auch ein wichtiger Technologieträger. Über das System haben wir unsere Hochleistungscomputer aufgebaut und unsere Software erstmalig in kompletten Systemen in Serie gebracht. Und inzwischen verkaufen wir diese Systeme an OEMs in sehr, sehr hohen Stückzahlen. Also es ist auch ein Technologietransfer, der unserem Unternehmen in der Strategieumsetzung sehr geholfen hat.
Herr Scheiner, mit Blick auf die Uhr möchte ich zum Schluss zu den Schlussfragen kommen. Sie werden das Unternehmen auf eigenen Wunsch Ende des Jahres verlassen und sich neuen Aufgaben zuwenden. Wenn Sie jetzt die letzten 4 Jahre Revue passieren lassen, wir führen ja wahrscheinlich eines der letzten Interviews zusammen. Was sind da die Sachen, die Sie besonders stolz machen, die Sie am Ende des Tages halt sagen, ja, das war ein Erfolg, dass ich das Unternehmen in diese Richtung gebracht habe? Ist es der Bereich der Nachhaltigkeit? Ist es der Bereich der Elektromobilität? Welcher Bereich oder welche Bereiche sind es?
Ja, es ist schon viel passiert in dieser Zeit und viele Dinge, die uns gelungen sind. Beispielhaft möchte ich herausgreifen, dass ich schon stolz auf das Team bin, das die Elektromobilität bei ZF hochgefahren hat. Wir waren da kein Früheinsteiger. Im Gegenteil, ZF ist erst 2015, 2016 so richtig in das Thema reingegangen. Da war manch anderer schon über viele Jahre mit hohen Vorleistungen im Geschäft gewesen. Und wir haben jetzt mit einem Auftragseingang, der schon über 23 Milliarden Euro ist, eigentlich die strategische Absicherung schon quasi geschafft. Und das haben hier die Teams aus internen Startups in Verbund mit denjenigen, die jahrzehntelange Erfahrung bisherigen Produkten haben, im Verbund hinbekommen, ja, und unsere Kunden überzeugt, sodass wir jetzt in Großserie sind. Das war so vor 5 Jahren nicht unbedingt absehbar, dass das so gelingt. Ich bin schon stolz aufs Team, dass das gelungen ist.
Ihr Nachfolger steht mit Herrn Klein bereits fest, der ja bislang auch schon Mitglied des Vorstandes ist. Was sind die größten Herausforderungen, die auf ihn warten? Ist es die Energiekrise, / die Rezession, die auf uns zukommt im Kontext der Rezession jetzt ab kommenden Jahr?
Natürlich sind die operativen Themen, die Sie gerade ansprechen, diejenigen, die uns gemeinsam beschäftigen und die im Jahr 2023 sicherlich auch im Vordergrund stehen. Aber darüber hinaus ist es eben die weitere konsequente Einführung der Elektromobilität. Es ist das softwaredefinierte Fahrzeug, das heißt die ZF Middleware und unsere Softwarepakete genauso gut in Serie zu bekommen, wie wir es in der Elektromobilität geschafft haben. Und neue Mobilitätskonzepte wie den People Mover, unser Shuttle-System eben nachhaltig zu etablieren im Markt. Ja. Das sind nur die technischen Themen, darüber hinaus kommt eben das ganze Thema Nachhaltigkeit, unser Programm Act Now. Also insofern, die Herausforderungen lassen nicht nach. Das ist unsere Generation, ja. Es bleibt herausfordernd.
Die Nachhaltigkeitsziele bleiben auch unter Ihrem Nachfolger auf jeden Fall bestehen. Davon gehen Sie aus.
Ja gut, es ist ja so, dass eine Strategie Next Generation Mobility nicht von mir aufgestellt wurde, sondern es ist eine Teamleistung. Ja. Ja, und der Vorstandsvorsitzende vertritt sie nach außen und nach innen. Aber die Diskussion hat ja immer gemeinsam stattgefunden. Und gerade eben nachdem mein Nachfolger, und das, da bin ich sehr, sehr froh drüber, aus dem Haus kommt, war ja nur Teil der Strategiebildung in den letzten Jahren. Insofern glaube ich schon, dass da viele Dinge auch weitergeführt werden.
Herr Schneider, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch.
Sehr gerne und schön, dass Sie hier waren.
Danke Ihnen.
Vielen Dank für Ihr Interesse an Electrified, der Podcast. Sie finden uns auf Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und natürlich auf unserer Webseite electrifiedmagazin.de.